Guten Morgen, ich grüße euch alle aus unserem Wohnzimmer, das wir kurzfristig in ein kleines Fernsehstudio umgewandelt haben und freue mich auf diese Weise, diese Predigt aufzeichnen zu können und mit euch zusammen diesen Gottesdienst zu feiern. Wisst ihr, was das Gemeinsame ist von dem deutschen Schriftsteller Erich Kästner, dem italienischen Dirigenten Claudio Abbado, dem Fußballtrainer Ottmar Hitzfeld und der englischen China-Missionarin Gladys Albert? Auf den ersten Blick eigentlich nichts. Und auch wenn man länger darüber nachdenkt, findet man vermutlich kaum etwas, was sie alles miteinander verbindet. Und doch haben sie eine Gemeinsamkeit, und zwar waren alle diese vier Personen und noch viele mehr Vorbilder für mich, als ich noch ein kleines Kind war. Da habe ich die Bücher von Kästner gelesen, Das fliegende Klassenzimmer, Pünktchen und Anton, Emil und die Detektive, und fand das großartige Werke, habe mir vorgestellt, wie das wäre, selber solche Geschichten zu schreiben. Mein Traumberuf war Dirigent, und so habe ich da Claudio Abbado zugeschaut, wie er dirigiert hat, und habe mir vorgestellt, wie das wäre, selber vor einem Orchester zu stehen und da ja die Macht über diese Leute zu haben, zu bestimmen, was gespielt wird, wie schnell gespielt wird. Ich war natürlich auch begeistert von Ottmar Hitzfeld als Fan des FC Aarau und habe mich gefreut, als er uns da ganz unverhofft zum Cupsieg geführt hat und auch sonst einige Erfolge beschert hat. Und ich habe die Geschichte gehört, das Hörspiel von Gladys Aylward, wie sie auf abenteuerliche Weise nach China gereist ist und dort den Menschen gedient hat und einfach ganz tolle Dinge erlebt hat mit Gott zusammen, und habe mir gewünscht, selber auch, ja, so Großartiges mit Gott zu erleben, ihm zu dienen, für ihn zu leben. Und bestimmt habt auch ihr alle solche Vorbilder gehabt und habt vielleicht immer noch welche Menschen, die euch inspirieren, die euch ermutigen, die euch herausfordern. Und genau um das geht es auch Paulus im Philipperbrief, vor allem im zweiten Kapitel, wo er uns Jesus beschreibt und vor Augen stellt als unser Vorbild, an dem wir uns orientieren dürfen und sollen. In den Versen 1 bis 5 des zweiten Kapitels, ja, ermutigt er uns, uns einander unterzuordnen, einander zu dienen, so wie Christus uns gedient hat, sich untergeordnet hat. Dann in den Versen 6 bis 11 beschreibt er mit großartigen Worten, was Jesus für uns getan hat. Und das alles mit dem Zweck, mit der Absicht, uns zu zeigen, hey, und so wie Jesus gelebt hat, so könnt und sollt auch ihr leben. Einander dienen und dann zu erleben, wie Jesus den Lohn des Vaters empfangen hat, so auch du und ich, wir den Lohn empfangen dürfen aus den Händen von unserem himmlischen Vater. Das haben wir ja auch sehr eindrücklich vor einer Woche in der Predigt von Hans-Peter Widmer gehört. Und heute nun geht es um dieses Fragezeichen. Heute geht es nämlich darum, die Frage zu beantworten, ja, und wie könnte das jetzt praktisch aussehen? Wie sieht so ein Leben aus, ganz praktisch, das sich an Jesus orientiert? Wir sagen ja sehr oft, unser Ziel ist es, zu leben, wie Jesus gelebt hat, Jesus ähnlicher zu werden. Aber was heißt das konkret? Genau diese Frage, diese große und wichtige Frage, beantwortet Paulus nun in den Versen 12 bis 18. Und ich möchte uns diesen Text nun mal lesen, und wir werden sehen, dass das ein ganz, ganz voller Text ist mit ganz, ganz vielen wichtigen Aspekten, von denen ich dann nur einige wenige herausgreifen kann. Wir lesen da, was folgt daraus, liebe Freunde: So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht jetzt während meiner Abwesenheit. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte. Denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Haltet daher an der Botschaft fest, die zum Leben führt. Dann kann ich dem Tag, an dem Christus wiederkommt, voll Zuversicht entgegensehen, glücklich darüber, dass ich das Ziel meiner Arbeit nicht verfehlt habe und dass meine Mühe nicht umsonst gewesen ist. Und selbst wenn ich zum Tod verurteilt werde und sterben muss, werde ich mich freuen. Mein Leben ist dann wie ein Trankopfer, das für Gott ausgegossen wird und das eure Opfergabe vervollständigt, den Dienst, den ihr Gott aufgrund eures Glaubens erweist. Ja, auch dann werde ich mich freuen. Außerdem habe ich ja Teil an der Freude, die euch alle erfüllt. Macht ihr es doch genauso. Freut euch und nehmt teil an meiner Freude. Ich möchte gerne 6 Punkte erwähnen, die hier in diesem Bibeltext aus meinem Empfinden heraus besonders auch betont und erwähnt werden, die uns Jesus vorgelebt hat und wo wir ihm nun nachahmen dürfen und sollen. Jesus war Gott ganz bedingungslos gehorsam. Er hat sich dem Willen des Vaters völlig unterordnet. Was Gott wollte, das wollte er auch. Und Paulus ermutigt uns nun, uns da Jesus zum Vorbild zu nehmen und es ihm gleich zu tun, uns ebenfalls Gott und seinem Willen zu unterordnen. Es soll für uns und für unser Leben das Höchste sein, das zu erkennen, was Gott durch uns tun, bewirken und an Segen freisetzen möchte und dann da hineinzustehen, dafür zu leben, das dann auch sichtbar und konkret werden zu lassen. Es gibt eine Gemeinde in Deutschland, die ich besonders auch inspirierend finde, das Gospel Forum in Stuttgart. Und der Pastor dieser Gemeinde hat mal gesagt, in einem Vortrag, einer Konferenz, die ich besucht habe, dass eigentlich die Vision seiner Gemeinde ganz einfach zusammenzufassen ist, mit nämlich lediglich 5 Buchstaben WWWG. Wir wollen, was Gott will. Das war oder das ist die Vision dieser Gemeinde. Das war die Vision und das Ziel des Lebens von Jesus. Und das soll nun eben auch unser Lebensmotto sein. Gott immer wieder zu fragen, Herr, was willst du? Was soll ich mit diesem Tag anfangen? Was soll ich mit diesem Jahr anfangen, was soll ich mit meinem Leben tun, wo willst du mich gebrauchen, wo willst du mich segnen und zum Segen setzen. Ich arbeite ja in einer Jüngerschaftsschule im Go For It in Burgdorf und da erleben wir immer wieder, dass die Berufungsfrage eigentlich die wichtigste Frage ist, die die jungen Menschen mit in dieses Jahr bringen und wo sie Antworten erwarten. Antworten auf die Frage, was will Gott? Was will Gott mit mir? Wie, wo, auf welche Weise kann ich ihm dienen? Und wir erleben immer wieder, dass Menschen in diesem Jahr Impulse erhalten, klarer sehen. Wir erleben aber auch, dass nicht alle Fragen immer sofort beantwortet werden. Und das ist auch okay, denn Vision, Berufung, das entwickelt sich oft Stück für Stück, Step by Step. Gott zeigt auf uns nicht das ganze große Bild auf einmal, sondern er zeigt uns immer wieder einfach den nächsten Schritt oder die nächsten zwei, drei Schritte. Mark Twain, ein bekannter Schriftsteller, hat mal über die Bibel gesagt, viele Menschen machen sich Gedanken darüber und ja, sind beängstigt über das, was sie alles nicht verstehen. Mir macht vielmehr das Mühe, was ich verstehe. Und ich denke, mit der Berufung ist es ähnlich. Oft machen wir uns Gedanken und ärgern uns darüber, dass wir noch nicht das ganz große Bild sehen. Aber wenn ich ehrlich bin, darf ich sagen, nur schon das, was ich weiß, was Gott mit meinem Leben vorhat, ist genug Stoff, um die nächsten zwei, drei Schritte zu gehen, um mich da überraschen zu lassen, wie Gott mich weiterführt. Das ist wirklich mein großes Anliegen, da Jesus ähnlich zu werden und Gott, dem Vater, genauso gehorsam zu sein und zu vertrauen, wie Jesus ihm vertraut hat. Ein weiterer Punkt, den Paulus erwähnt, ist die Klarheit. Jesus war in seinem Leben klar und eindeutig und Paulus ermutigt die Philipper, das eben auch zu sein. Sich in seiner Gegenwart nicht anders zu verhalten, als wenn er nicht da ist und sie nicht sieht. Und da inspiriert mich Jesus immer wieder neu zu sehen, er war kompromisslos Gott verantwortlich, er hat kompromisslos Gott und den Menschen gedient und dabei keinen Unterschied gemacht, ob er ganz alleine war im Gebet mit seinem Vater, ob er seinen Jüngern gedient hat, mit ihnen unterwegs war oder ob eine große Menschenmenge von Tausenden von Leuten da waren und ihm zugehört haben. Jesus war immer echt, authentisch, er hat immer das gelebt, wofür er eingestanden ist, wovon er geredet und gepredigt hat. Manchmal habe ich das Gefühl, dass mein Leben oder unser Leben oft zu einem Emmentaler Bauernhaus gleichen. Ein Merkmal von so Emmentaler Bauernhäusern ist, dass sie rundherum einen wunderbaren Garten haben, mit vielen schönen Blumen, toll gepflegt. Aber die Erfahrung zeigt, dass nicht in jedem Haus, das von einem ganz, ganz herrlichen Garten umgeben ist, auch die Innenatmosphäre dann genau gleich viel Herrlichkeit und Schönheit und Herrlichkeit transportiert. Sondern oft sind es auch Häuser, in denen viel Leid und Schmerz und Streit und alles Mögliche drin ist, was man aufgrund des Gartens gar nicht vermuten würde. Und wie oft ist es doch bei mir und vielleicht auch bei dir so, dass wir uns sehr viel Mühe geben, unsere Fassade zu pflegen, uns ein gutes Sonntagsgesicht anzutrainieren, uns vorbildhaft zu verhalten, wenn andere Menschen zuschauen, zuhören und unser Leben in unseren vier Wänden zu Hause kann dann oft ganz anders aussehen. Es ist so herrlich, mit euch zusammen Gott anzubeten im Gottesdienst, vor allem wenn wir dann auch wieder mal singen können. Und es ist wunderbar, wenn du uns in der Anbetung dienst und da auf der Bühne stehst, ein Instrument spielst oder singst und uns so eben hilfst, in die Gegenwart Gottes zu kommen und vorangehst. Aber die Frage, die du dir immer wieder stellen musst, ist, wie sieht meine Anbetung zu Hause aus, wenn niemand zuschaut? Bin ich dann genau gleich inbrünstig mit dabei? Gebe ich Gott dann genau gleich kompromisslos die Ehre in dem, was ich singe und bete oder auch lebe? Lebe ich persönlich auch das, was ich predige und euch dazu ermutige? Oder ist das nur mein Sonntagsgesicht? Wie ist das mit dem, was ich mir anschaue und anhöre? Wenn meine Frau mal nicht da ist, schaue ich dann Filme an, von denen ich froh bin, wenn sie nicht da ist und zuguckt und sieht, was ich alles mir zu Gemüte führe? Oder bin ich da konsequent und habe ich mir angewöhnt, mich nur dem auszusetzen, von dem ich mir wünschen kann, dass es auch meine Frau sieht, dass es auch Jesus sehen kann? Mich beeindruckt, wie klar Jesus gelebt hat. Und mir kommt dann in diesem Zusammenhang immer wieder diese Geschichte in den Sinn, die Kuno, ein bekannter Schweizer Prediger, mal erzählt hat von einem Praise Camp, wo er gepredigt hat, einen Aufruf gemacht hat und viele Hunderte und Tausende sogar von jungen Menschen haben diesem Aufruf Folge geleistet, haben ihre Hände erhoben und gesagt, ja, das will ich. Ich will kompromisslos mit und für Gott leben. Und das wirklich auch ernst gemeint, von ganzem Herzen ernst gemeint. Und dann hat er mir eben erzählt und gesagt, am gleichen Abend war er dann eingeteilt für die Nachtruhe, musste da so durch den Schlafsaal patrouillieren, in dem da hunderte von Jungs geschlafen haben oder hätten schlafen sollen, vielleicht eher. Und hat dann so gesehen, was die sich da alles da reinziehen auf ihren Handys. Und hat das immer nicht zusammenbekommen und hat gedacht, hey, jetzt habt ihr doch gerade gesagt, ihr wollt ganz für Jesus leben, euer ganzes Leben soll ihn ehren. Und jetzt schaut ihr euch da zum Teil solchen Mist an. Habt auch wie gemerkt, dass das für diese Jungen oft gar kein Problem ist, weil wir uns diesen Dualismus so angewöhnt haben, dass wir oft von ganzem Herzen in einer Predigt, in einer Andacht, in einer Gebetszeit Jesus was sagen können. Und aber auch kein Problem damit haben, zum Teil in unserem Leben wieder ganz anderes zu leben und ganz andere Botschaften zu transportieren. Und da ermute mich Jesus schon sehr, einfach in diese Klarheit reinzukommen und diese Klarheit zu leben. Gerade bei Menschen, die mich auch im Glauben inspirieren, sehe ich oft nur das, was offensichtlich ist. Ich sehe ihre gewaltigen Dienste, ich sehe ihre tollen Predigten, ich sehe, wie sie viele Hunderte und Tausende Menschen erreichen, aber ich sehe nicht, wie viele Stunden sie im Gebet verbracht haben und verbringen auf den Knien. Ich sehe nicht ihre kleinen Anfänge, wie sie ganz bescheiden gedient haben, Stühle gestellt haben, im Kleinen treu waren, wie viel Schweiß sie vergossen haben, wie viel Schweiß sie zum Teil auch jetzt noch vergießen, weil das, was sie tun, immer auch einen Preis hat, angefochten ist, provoziert. Jesus war klar und gerade diese Klarheit hat es ihm nicht nur leicht gemacht, aber es war ihm wichtig, da eindeutig zu sein, keine zwei Gesichter zu haben. Jesus war auch zuversichtlich. In allem. Man könnte auch sagen, er hat sich in allem irgendwo gefreut. So wie Paulus die Christen in Philippi immer wieder ermutigt, sich zu freuen. Das Leben von Jesus war nicht einfach. Es waren viele, viele mühsame Umstände, die ihn bedrängt haben. Die politische Situation war schwierig mit den Römern im Land. Aber auch die Menschen im eigenen Volk haben ihn oft nicht verstanden, haben ihn ausgegrenzt, angefeindet, ihn schließlich verhaftet und getötet. Er hat Hunger gelitten. Er hat oft im Freien übernachtet. Er war umgeben von 12 Freunden, die oft sogar keine Freunde waren, sondern ihn verlassen haben, ihn nicht verstanden haben, sich geärgert haben über ihn. Aber in all dem hat er seine Zuversicht und seine Freude nicht verloren, weil er Herr war über seine Umstände, weil er gewusst hat, diese Umstände können mich nicht davon abhalten, den Willen Gottes zu tun, meine Berufung zu erfüllen. Und so haben auch wir diese wunderbare Chance, zuversichtlich und voller Freude zu sein in allem, was uns begegnet. Ich habe mir diese Quarantäne nicht ausgesucht, in der ich mich jetzt befinde, noch bis Ende nächster Woche. Aber es ist meine Entscheidung, was ich daraus mache, ob ich mich darüber ärgere, all das sehe, was ich nicht kann, all das Mühsame sehe oder die Chancen sehe, die es eben auch gibt. Und da möchte ich mich wirklich auch wie Jesus entscheiden, in allen, auch schwierigen, mühsamen Umständen, die Zuversicht zu behalten, die Gott mir schenkt. Sie nicht zu verlieren. Das heißt jetzt nicht, die Umstände zu verharmlosen und zu tun, als wäre alles ganz easy peasy, aber es geht darum, daran festzuhalten, dass Gott größer ist und dass nichts, aber auch gar nichts uns von seiner Liebe trennen kann und nichts ihn daran hindern kann, mit uns zum Ziel zu kommen und uns in unsere tiefe Berufung Schritt für Schritt weiter hineinzuführen. Ein weiteres weiteres Stichwort, vielleicht ein überraschendes, dass das Wirken von Jesus für mich kennzeichnend ist. Er war hell, er hat geleuchtet. Von Jesus heißt es, dass er selber gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Das Licht, das die Welt hell macht. Und Jesus selbst sagte schon zu seinen Jüngern, dass eben auch die Jünger und dadurch auch wir das Licht der Welt sind. Eine Stadt auf einem Berg hell erleuchtet, die nicht verborgen bleiben kann. Und auch Paulus ermutigt die Philipper, genau dieses Licht in dieser Welt zu sein, ihr Licht strahlen zu lassen, zu scheinen wie ein Stern am Nachthimmel, am dunklen Nachthimmel leuchtet. Das ist unser Auftrag, Licht zu sein in einer Welt, in der es viel Dunkelheit gibt. Nicht nur, aber natürlich auch wegen Corona, wo viele Menschen verzweifelt sind, viele Menschen ihre Zukunftsperspektive verloren haben, viele Menschen finanziell sehr ungewiss dastehen, viele Menschen auch krank sind. Und da haben wir nun dieses wunderbare Vorrecht, in dieser Situation Salz und Licht zu sein. Eben anders damit umzugehen. Wenn ich jetzt so diesen Umgang mit Corona in unserer Gesellschaft vereinfacht darstellen sollte, dann glaube ich, sind es so zwei Grundemotionen, die vorherrschen. Angst und Egoismus. Angst vor der Krankheit, vor der Pandemie, vor der Zukunft. Angst davor, wie alles rauskommt. Und Egoismus. Dieser Wunsch, dass es mir gut gehen muss, dass doch ich jetzt endlich mal wieder etwas tun will, was ich momentan nicht tun kann. Dass andere sich um mich sorgen müssen, Rücksicht nehmen müssen auf mich, wie auch immer. Egoismus hat viele Formen, aber das sind so diese zwei Dinge, die ich beobachte. Angst und Egoismus. Und da frage ich mich selber und uns, gelingt es uns, in der Kraft Gottes hier eine andere Verhaltensweise an den Tag zu legen. Keine Angst, keine Anklage auch an irgendwen und keinen Egoismus, sondern eben Zuversicht, von dem wir vorgesprochen haben, Optimismus, dieses tiefe Vertrauen, dass Gott alles in der Hand hat, auch Corona, auch alle anderen Probleme, die unsere Gesellschaft ja auch noch hat. Es ist so wunderbar, wenn es uns gelingt, nicht einfach in die Dunkelheit dieser Welt mit einzustimmen, uns darüber zu beklagen, uns darüber zu ärgern, damit zu lamentieren, sondern wenn wir Salz und Licht verbreiten können, Optimismus verbreiten können, Zuversicht verbreiten können. Und last but not least, oder ich müsste besser sagen, vor allem anderen, Jesus verbreiten können und ihn den Menschen bekannt machen als der Retter, der alle unsere Sorgen kennt und für alle unsere Probleme letztlich eine Antwort bereithält. Ein weiteres Merkmal: Jesus hat nachhaltig gelebt und nachhaltig gedient. Der hat sich in das Leben von 12 Menschen investiert, den 12 Aposteln. Nicht viele Menschen, aber in die hat er sich investiert. Und diese 12 Jünger haben dann die Botschaft von Jesus, als sie dann verstanden haben, nach Jesu Tod und Auferstehung weiter verbreitet, haben sich wieder in Menschen investiert, in Gemeinden investiert, in Gruppen investiert, und daraus ist nun das Gewaltige entstanden, was wir als Kirche, als Gemeinde bezeichnen. Alles hat ganz klein angefangen mit diesem nachhaltigen Dienst von Jesus, mit diesem nachhaltigen Investment in einige wenige Leute. Klar, es waren nicht nur die 12 Jünger, er hat auch Menschen geheilt, sich dadurch auch investiert in Menschen, er hat Menschen ermutigt, er hat Menschen die Sünden vergeben. Und all das, ja, war so wie eine Glut, ein Funke, der aufging und aus dem ein großes Feuer entstehen konnte. Und Paulus bringt in seinem Brief genau das zum Ausdruck, dass er sich wünscht, dass eben auch er nicht vergeblich gearbeitet hat, sondern dass das, was er tut, genauso nachhaltig sein darf bei den Philippern wie der Dienst von Jesus nachhaltig war bei den Jüngern. Und natürlich ermutigt er sie dann auch selber wieder, nachhaltig das Evangelium weiterzugeben, sich in das Leben von Menschen zu investieren, von Familienmitgliedern, von ihren Nachbarn, von ihrer Dorf- oder Stadtbewohnung und durch das die Welt zu verändern. Nicht einmal ganz krass, sondern Schritt für Schritt mehr sichtbar werden lassen und zu erleben, wie Gottes Reich eben durchbricht und Gestalt nimmt. Ganz, ganz unbemerkt auf den ersten Blick, aber kraftvoll und nachhaltig. Und ein letztes Stichwort noch. Jesus war auch sehr selbstlos in seinem Dienst. Das ist ja genau diese Botschaft, die dieser Hymnus, den wir letzte Woche angeschaut haben, zum Ausdruck bringt. Jesus hat sich nicht an das geklammert, was ihm rechtmäßig zustand, sondern hat sich und sein Leben selbstlos hingegeben für die Menschen. Und weil Gott es so wollte, weil es Gottes Plan war, die Menschen, dich und mich und die ganze Welt zu erlösen. Paulus spricht in diesem Text, den wir gelesen haben, von einem Trankopfer, dass sein Leben ausgegossen werden soll wie ein Trankopfer. Ein Trankopfer, das wurde immer zusammen mit einem anderen Opfer dargebracht, meistens mit einem Brandopfer. Brandopfer waren freiwillig. Sie dienten einfach dazu, Gott die Liebe zu zeigen, Gott Dankbarkeit zu erweisen und vor allem auch Gott zu zeigen, so wie dieses Opfer jetzt geopfert wird, so stelle ich mich dir hin, stelle ich mich dir zur Verfügung, lege ich mich in deine Hände. Diese Brandopfer waren immer Zeichen oder Botschaften der Hingabe und diese Trankopfer dazu eben auch. So wie dieses Getränk, meistens war es Wein, ausgegossen wurde an den Altar, so wurde damit zum Ausdruck gebracht, so gießen auch wir unser Leben und uns selbst hin an dich und stellen uns ganz dir zur Verfügung. Und genau das hat Jesus gelebt. Jesus war selbstlos. Er hat gewusst, es geht nicht um mich und um meine Bedürfnisse und Wünsche, sondern es geht um Gott, um sein Herzensanliegen, um das Anliegen Gottes, die Menschen mit sich zu versöhnen. Und er hat gewusst, es geht um die Menschen, die ohne diese Tat, ohne seine Selbstlosigkeit verloren wären. Und genau zu dieser Selbstlosigkeit ruft uns auch Paulus auf. Die Selbstlosigkeit verbunden mit diesem Gehorsam als die zwei Hauptmerkmale vielleicht vom Wirken Jesu. Deshalb habe ich sie hier auch rot dargestellt. Wir bewundern viele Menschen. Menschen, die Tolles leisten, die tolle Musik machen, die toll Fußball spielen, die tolle Computerprogramme entwerfen, was auch immer. Aber wenn ich ehrlich bin, und ich glaube, es geht uns allen vermutlich ähnlich, die Menschen, die wir doch am meisten bewundern, sind die, die genau diese Selbstlosigkeit an den Tag legen. So Personen wie beispielsweise eine Mutter Teresa, die ihr ganzes Leben in den Dienst dieser Menschen gestellt hat, dieser armen Menschen gestellt hat, ihnen gedient hat, sie ermutigt hat durch ihren Dienst, und dadurch unzählige Menschenleben nachhaltig geprägt und verändert hat. Das sind doch letztlich diese Menschen, die uns wirklich ermutigen, die uns inspirieren und an denen wir uns doch eigentlich auch orientieren möchten. Weil wir merken, wir sind für Größeres geschaffen als nur für unsere eigenen Bedürfnisse. Wir sind zu dieser Selbstlosigkeit geschaffen, weil nur so unser Leben wirklich Wert hat. Ewigkeitswert. Und ich bin überzeugt, dass genauso ein Leben mit Ewigkeitswert doch eigentlich das ist, was wir uns wünschen. Die Frage, wie so ein Leben aussieht, haben wir nun zumindest teilweise geklärt. Aber es bleibt noch eine zweite, vielleicht sogar noch größere Frage. Die Frage nämlich, wie kommen wir dorthin? Denn ich denke doch, dass uns allen bewusst ist, dass dieses Leben mehr ist, als wir selber hervorbringen könnten. Dass dieses Leben, das wir uns wünschen, das auch Gott sich wünscht für uns, dass dieses Leben unsere Möglichkeiten weit übersteigt. Das war sich auch Paulus bewusst. Und deshalb schreibt er den Philippern, Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Oder in anderer Übersetzung, Gott ist es, der in euch bewirkt, das Wollen, die Bereitschaft, ein solches Leben zu leben, als auch das Vollbringen, die Möglichkeit, es zu tun. Die Antwort, wie wir in ein solches Leben hineinkommen, liegt also nicht bei uns. Die Antwort, wie wir in ein solches Leben hineinkommen, liegt bei Gott oder genauer gesagt beim Heiligen Geist. Das soll eine Taube darstellen, auf die Art und Weise, wie ich mit meinen wenigen Zeichenkünsten eine Taube zeichnen kann. Der Heilige Geist letztlich ist es, der uns befähigt, gehorsam zu sein, selbstlos zu sein, klar, nachhaltig, zuversichtlich und als Licht in dieser Welt zu leben. Und von daher ist es so etwas Wunderschönes für mich und für uns und auch etwas sehr, sehr Entlastendes, dass dort, wo wir merken, wir kommen an unsere Grenzen, wir schaffen es nicht, einfach zu Gott kommen können und sagen können, Herr, ich bin da, ich wünsche mir, dieses Leben zu leben, das du uns, Jesus, vorgelebt hast, aber ich schaffe es nicht. Und deshalb strecke ich meine leeren Hände aus zu dir und bitte dich, Jesus, komm und schenke du mir deinen Geist. Gieße deinen Geist in mein Leben aus, immer wieder neu, dass ich die Kraft, den Mut, auch die Konsequenz habe, um das zu leben, was ich ja eigentlich leben möchte. Um wie Jesus zu leben. So wie Jesus in dieser Welt gelebt hat, so auch selber zu leben, zu handeln, zu dienen, zu ermutigen, zu segnen.